Lieben Dank, lieber Viktor. Hey, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich hier sein darf mit euch heute Morgen. Und ich freue mich auch, Stefan und Tabea mit dabei haben zu dürfen. Hab die beiden sehr lieb. Die sind bei uns in der Gemeinde. Ich bin Jascha. Ich glaube im November war das letzte Mal hier. Durfte mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst verbringen, zu euch predigen. Meine Frau war letztes Mal dabei. Die richtet euch aber ganz liebe Grüße aus. Die ist jetzt zu Hause. Einer unserer Kinder ist krank. 3 an der Zahl haben wir, der Levi, Frieda und Micha, der ist 3 Monate alt. Meine Frau und ich sind seit fast 7 Jahren verheiratet und wir freuen uns schon auf all das, was noch kommen wird. Wir haben eine kleine Katze und seit nicht mal einer Woche noch einen Hund dazu bekommen, der Spencer. Einige Leute sagen zu uns, wir sind größt wahnsinnig, wir wissen, wir sind nur wahnsinnig. Von daher, wir lieben unser Leben, wir lieben Gott, wir lieben seine Braut, die Gemeinde, unseren Dienst und dürfen in Vena eine Gemeinde leiten, die Riverside Church, seit einigen Jahren jetzt schon. Und mit Gott unterwegs zu sein, ist ein Riesenabenteuer. Ich weiß nicht, wer von euch das bestätigen kann, aber wenn du mit Gott unterwegs bist, weißt du, mit Gott unterwegs zu sein, ist ein Abenteuer. Und das erleben wir immer und immer wieder. Und so schön zu wissen, dass wir nicht nur alleine unterwegs sind mit Gott, sondern auch Freunde und Menschen mit uns haben, die mit uns gemeinsam eine Zielrichtung verfolgen und einen Plan nachgehen. Und Stefan und Tabea sind solche Menschen wie für meine Frau und ich. Freunde, Menschen, die im Dienst schon seit Jahrzehnten gefühlt unterwegs sind. Also wir kennen uns schon aus Jugendzeiten, haben zusammen in der Jugend schon gedient und jetzt dienen wir gemeinsam in der Gemeinde und gehen eine ganz schön lange, weite Wegstrecke miteinander. Und ich habe sie heute mitgebracht als Support, Unterstützung und freue mich einfach auf all das, was noch kommen wird. Und genauso habe ich auch was mitgebracht, dachte mir nämlich, vielleicht denkt ihr jetzt was, isst der immer während der Predigt, snackt der, hat der Hunger, hat er es nicht geschafft zu frühstücken mit 3 Kindern, einem Hund, einer Katze. Ja, alles Dinge, worauf ich ja sagen könnte, aber es gibt einen anderen Grund, denn ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, was meiner Meinung nach voll wichtig ist. Also grundsätzlich sind die meisten Themen, über die ich spreche, persönlich für mich wichtig, sonst würde ich sie nicht auswählen und darüber predigen, aber ich will dir in der Predigt mal einen Titel geben und dieser Titel ist, der Inhalt muss zum Etikett passen. Der Inhalt muss zum Etikett passen. Das ist maßgeblich entscheidend und wichtig für dich und für mich, vor allem, wenn wir irgendwo einkaufen gehen. Wenn ich einkaufen gehe in einem Supermarkt unserer Wahl vor Ort in Vena, dann kaufe ich die Dinge ein, weil ich weiß, was da drin ist, richtig? Also du würdest wahrscheinlich diese Dose, wenn sie irgendwo liegt, im Supermarkt nicht kaufen. Die Kassiererin wäre auch relativ genervt von dir, weil du das Ding mitgenommen hast, kein QR-Barcode oder was auch immer, also die kannst gar nicht scannen. Von daher wäre sie schon mal an dem Punkt genervt von dir. Aber du bist ja gar nicht sicher, das sieht zwar so aus wie die andere, ist genauso groß, ist genauso schwer, aber ist auch wirklich das drin, was hier drin ist? Diese Sicherheit hast du nicht und ich sag dir, ich würde dieses Ding hier nicht mitnehmen. So, da ist kein Etikett drauf, keine Sicherheit, aber ich weiß es jetzt, weil ich es zu Hause abgemacht habe, dass hier Mais drin ist. Weißt du, ich weiß, was da drin ist. Ich habe eine Ahnung davon, was da drin ist. Und genauso könnte ich auch eine Maispackung-Dose nehmen, die den Deckel jetzt aufmachen, den Inhalt nicht wegschütten, in eine Schale schütten, für später Tacos essen oder sowas. Und dann hättest du eine Dose mit einem Etikett, aber der Inhalt sieht ziemlich öde aus, wenn du da reinguckst, weil da ist nämlich gar nichts drin. So, den Mais kannst du nicht essen, weil Etikett sagt zwar Mais drin, aber Dose sagt, ist leer. Aber diese Dose hier, da steht drauf, Sonnenmais, natursüß. Sieht golden aus, wenn du es aufmachst, ist es golden und es ist Mais drin, es steht, dass Mais drauf ist und das, was du erwartest, das kriegst du hier auch. Aber wenn der Inhalt oder das Etikett nicht zum Inhalt passt, hast du eine Diskrepanz. Und ähnlich finden wir etwas auch in der Bibel wieder, was auch für uns als Christen wichtig ist. Ein Etikett, wo Jesus uns ein Etikett gibt, an dem Menschen uns erkennen, an dem man erkennt, wer du bist, was du bist und wem du nachfolgst. Natürlich nicht den Mensch an sich mit dem Charakter und allem drum und dran, aber wir gehen da einfach mal rein, denn Jesus sagte in der Bibel, daran wird jemand erkennen, dass ihr alle, ich, meine Jünger seid.
Also irgendwie ist ein Etikett an uns drauf, auf uns drauf, woran man erkennt, dass wir die Jünger von Jesus Christus sind. Wenn ihr Liebe untereinander habt, also die Liebe untereinander ist das Etikett, dass wir die Jünger und Nachfolger von Jesus Christus sind. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, erkennt man an deinem Etikett, dass du ein Jünger von Jesus Christus bist? Erkennt man an deinem Etikett, was auf dir steht, der Liebe untereinander vor allem uns Christen, wie wir miteinander sogar umgehen, erkennt man daran, dass wir Christen sind? Erkennt man daran, dass wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen? Es geht hier nicht darum, wie wir vorne stehen, in der Gemeinde stehen, unsere Hände heben beim Lobpreis, weil hier sind wir dafür da, um Gott anzubeten, Gott zu preisen mit ihm. Aber wie sieht es von Montag bis Samstag aus? Und ich glaube, es ist wichtig, sich diese Fragen zu stellen, denn Jesus fordert uns heraus, in diesem Bereich ihm nachzufolgen, Jünger zu sein, und die Menschen sollen uns daran erkennen, wie wir uns untereinander lieben. Und wir lesen jetzt eine Bibelstelle. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie aufschlagen in Johannes 13, 31 bis 35. Und sonst holt gerne dein Handy raus, was auch immer. Sobald Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus: Nun ist für den Menschensohn die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Gott wird durch alles, was geschieht, verherrlicht. Und das wird sehr bald geschehen. Liebe Kinder, es ist nur noch kurze Zeit, bis ich fortgehe und euch verlassen muss. Ihr werdet nach mir suchen, doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und bevor ich weitermache, möchte ich mit euch gemeinsam einmal beten. Jesus, ich bete, dass du unser Herz öffnest für dein Wort heute. Wir wollen nicht Menschengemachtes heute, sondern wir wollen etwas, was du für uns vorbereitet hast. Und ich bete, Gott, dass meine Worte, das, was ich spreche, Herr, dass es in die Herzen fällt, aber dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es dein Wort ist, was durch mich aktiviert ist. Und gebrauch du mich als dein Werkzeug. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren, Jesus, zu verstehen, was wir bisher nicht verstanden haben, zu sehen, was wir bisher nicht gesehen haben. Und gib uns heute echt einen Geist der Erkenntnis, Herr, dass wir verstehen und Neues für uns mitnehmen können. Verändere du uns in deinem herrlichen Namen. Amen. Amen. Ganz kurzer Kontext in Johannes 13. Das ist eine Abschiedsrede von Jesus, kurz nachdem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Er als ihr Meister und Herr hat ihnen auf eine Art und Weise gedient, wie es kaum einer heute machen würde. Heute sollten wir das auch irgendwie, ich weiß nicht, ist ein ganz abstruser Gedanke, irgendwie die Füße zu waschen, okay, weil die stinken und so weiter. Wir haben auch Schuhe, die hatten damals Sandalen, viel Dreck und so weiter. Bei uns stinkt es einfach nur nach Schweiß. Aber er hat ihnen die Füße gewaschen und ist mit ihnen zusammen, will mit ihnen speisen und hält eine Abschiedsrede, aber wartet, bis einer den Raum verlassen hat. Judas. Und von Judas wissen wir sind schon weiter in der Zeit, und Jesus wusste es auch, weil er sowieso weiter in der Zeit war. Er war Gott, er war Mensch, aber auch Gott, und wusste, dass Judas in seinem Herzen nicht sauber unterwegs ist, dass er gegenüber Jesus nicht ehrlich ist, dass er in seinem Herzen Dinge hatte, die er nicht bearbeitet hat. Er gibt ihm mehrere Male die Möglichkeit, umzukehren von seinem Weg. Sogar in dieser Stelle teilt er das Brot mit ihm und will es ihm anbieten, ein Zeichen dafür zur Umkehr. Komm zu mir, nimm mein Leib an, nimm dieses Brot an, teile es mit mir, sei mein Bruder, sei mein Freund mit mir gemeinsam. Aber Judas hat sein Herz verschlossen, der ist so verhärtet, dass er diesen Weg gehen wird, dass er Jesus betrügen wird. Und wir wissen, dass es auch so kommen muss. Und Judas verlässt den Raum, geht raus, und Jesus hält diese Ansprache an seine Jünger und sagt zu ihnen: Hey Leute, so wie ihr euch liebt, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und er gibt ihnen ein neues Gebot. Und wir müssen verstehen, immer wenn Jesus ein neues Gebot seinen Jüngern gibt, steht das so nicht in der Tora. Das heißt, etwas, was die Juden in der Art und Weise nicht kannten, beziehungsweise nicht gelebt haben. Er gibt ihnen ein neues Gebot: Ihr sollt euch untereinander so lieben, und daran wird man euch erkennen. Etwas, was sie verinnerlichen sollten, etwas, was sie leben sollten, etwas, wonach sie trachten sollten, damit die Außenwelt erkennt, wer sie sind, wem sie angehören und wem sie nachfolgen. Und Gebote so kannst du es definieren, sind gleich Pflichten, die einzuhalten sind. Und er richtet es an seine Jünger, die mit ihm eng unterwegs waren, die seine Jünger waren, die von Jesus gelernt haben. Und er gibt diesen Auftrag in Vers 34 und 35 an sie weiter, weil er will, dass sie ihre Jünger sich untereinander lieben, dass sie nicht im Streit sind, weil ganz ehrlich, wenn wir lange unterwegs sind, man sagt ja, es gibt diesen Spruch, wer kennt den? Jeder ist normal, bis du ihn kennst. Amen? Ist so, oder? So, und wenn du mit so 12 Männern unterwegs bist die ganze Zeit, dann, ich sag dir, das ist nicht immer schön. So. Vielleicht zicken die nicht so, aber Männer haben oft Stolzprobleme, wollen irgendwie der Beste sein, wollen der beste Freund sein. Und so war es ja auch. Es gab einige Situationen, die relativ brenzlig waren untereinander und sie auch ein bisschen eifersüchtig auf den anderen waren. So, warum darf der das? Warum ist der mehr bevorteilt als der andere? Und er will, dass sie wissen, wie sie ihren Dienst und ihr Leben leben sollen. Dass mit denen, denen sie unterwegs sind, sollen sie ein Etikett tragen, das aussagt, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Er will, dass die Welt erkennt, dass sie Christen sind. Und er will, dass die Welt erkennt, dass wir Christen sind. Es ist ihm nicht egal, wie die Welt auf uns schaut. Es ist ihm wichtig, dass die Welt, wenn sie die Gemeinde Gottes sieht, die Menschen Gottes sieht, erkennen, dass sie anders sind. Erkennen, dass sie einem Gott nachfolgen, der gut ist, der groß ist, der gnädig ist, der barmherzig ist, der voller Liebe ist. Und nicht Menschen nachfolgen, die eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was sie im Wort Gottes finden. Es ist wichtig, was unser Etikett aussagt, aber es ist noch viel wichtiger, was der Inhalt ist. Es ist wichtig, was dieses Etikett aussagt, aber wenn der Inhalt leer wäre, wäre es ziemlich traurig. Und so sagt er ihnen, hey, ein charakteristisches Merkmal als Christ sollte es sein, dass Liebe uns kennzeichnet. Und von außen sollte dies sichtbar sein und von außen sollte das erkennbar sein und ersichtlich sein, wer wir sind und wofür wir stehen. Jetzt ist die Frage, die du dir stellst, wie soll Liebe nun aussehen? Weil Liebe kann unterschiedlich sein. Die Art und Weise, wie meine Frau geliebt werden will, ist eventuell eine andere als die Sprache, mit der ich liebe. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Buch von diesem Buch gehört hast, die 5 Sprachen der Liebe. Ich kann euch das empfehlen, das mal zu lesen. Es ist sehr, sehr interessant, weil Männer lieben oft auf eine andere Art und Weise, als Frauen lieben oder geliebt werden möchten. So. Zum Beispiel bei einer Frau. Meine Frau liebt qualitative Zeit und Geschenke. Und Geschenke ist jetzt nicht oberflächlich zu sehen. Sie liebt Prada-Taschen und so weiter und so fort. Das tut sie auch. Aber ihre Sprache der Liebe ist es auch zu schenken. Sie zeigt ihre Liebe auch dadurch, dass sie schenkt und durch qualitative Zeit. Und für Männer ist halt oft auch so ein bisschen touchy-touchy, ne? So diese ganze intime Sphäre auch eine Sprache der Liebe und auch etwas. Aber ich will jetzt keinen Beziehungskurs oder sowas geben. Aber Liebe, wir müssen erstmal verstehen, wie soll diese Liebe aussehen? So wie Jesus seine Jünger geliebt hat, ist ein gutes Beispiel dafür. Und der erste Punkt darin ist, eine selbstlose Liebe zu haben. Selbstlose Liebe bedeutet, ich liebe, obwohl ich nichts zurückbekomme oder auch nichts vor allem erwarte. Ich erwarte nicht, dass ich zurückgeliebt werde oder irgendwas bekomme. Eine Liebe ohne Bedingung, ohne den eigenen Vorteil in dem zu suchen, was ich weitergebe. So wie Jesus zum Beispiel Judas geliebt hat. Obwohl er wusste, in seinem Herzen ist Dunkelheit und er wird ihn verraten, hat er Judas trotzdem geliebt. Hat er Judas geliebt und hat er jeden Einzelnen geliebt, der am Ende auch am Kreuz stand und ihn verurteilt hat, bespuckt hat und ans Kreuz genagelt hat. Jesus hat bedingungslos geliebt, obwohl er wusste, dass der andere nicht das Gute für ihn sucht. Ein weiterer Punkt wäre, eine opferbereite Liebe zu haben. In Johannes 15, Vers 13 lesen wir, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Lass dir das ganz kurz auf der Zunge zergehen. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und jetzt stell dir einfach nur ganz kurz mal die Frage, würdest du für deine Freunde dein Leben opfern? Herausfordernde Frage. Wirklich, es geht um Leben und Tod. Würdest du dein Leben für deine Freunde opfern? Wenn du das bereit bist zu tun, dann hast du ein hohes Maß an einer opferbereiten Liebe. Denn du bist bereit, dein Leben hinzugeben für die, mit denen du unterwegs bist. Und Jesus kannte keine Grenze. Er starb einen Tod für jeden einzelnen Menschen, egal ob Freund oder Feind, denn er hat den Weg bereitet für jeden einzelnen von uns. Amen. Gott ist gut. Ihr dürft gerne Amen und so weiter sagen, wenn euch irgendwas gefällt. Ne? Also das ist gerne erwünscht. Ihr dürft euch gerne bemerkbar machen und sagen Amen, gut gemacht und so weiter. Weiter so, wie auch immer. Wenn es nicht macht, dann gehen wir. Nein, Spaß. Wir denken oft in einer Liebe, Liebe muss uns glücklich machen. Liebe muss uns irgendwas zurückgeben. Aber wenn wir mit dieser Haltung Menschen lieben, unseren Partner lieben, Freunde lieben, dass wir etwas erwarten, eine nicht opferbereite Haltung haben in der Liebe, dann werden wir sehr, sehr schnell enttäuscht werden in unserem Leben. Denn Liebe, die darauf basiert, dass wir etwas zurückbekommen, die nicht opferbereit ist, ist eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, sehr, sehr häufig enttäuscht werden wird. Und du wirst an einen Punkt kommen, wo du das nicht mehr tun kannst oder nicht mehr tun willst, weil du persönlich für dich denkst, ich krieg gar nichts davon. Wo ist denn mein Vorteil davon? Und Jesus sagt, wir sollen nicht auf diese Art und Weise lieben, denn wir sollen bereit sein, Liebe opfernd weiterzugeben, obwohl wir wissen, dass da nichts zurückkommt. Wir denken, Liebe muss uns glücklich machen. Aber Liebe kann auch manchmal ein Kreuz sein, denn es gibt auch Zeiten und vielleicht hat das der ein oder andere, der auch schon länger in einer Ehe unterwegs ist, erlebt, wo der Partner mal eine Zeit hat, wo er nicht so lieben kann, wie er es bisher getan hat, weil Schicksalsschläge dazugekommen sind, Krankheit dazugekommen sind und dann musst du dich als Partner dafür entscheiden, trotzdem zu lieben, auch wenn dein Partner in diesen Momenten gerade nicht kann. Bereit zu sein, das Kreuz mitzutragen, was die andere Person trägt, weil eine Ehe und diese Verbindung und eine Beziehung mehr ist als nur, ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas. Es ist eine Entscheidung, für den anderen einzustehen, wenn er selber für sich nicht mehr einstehen kann. Eine Entscheidung, mit dem anderen eine Zeitstrecke zu gehen, wenn er nicht mehr das weitergeben kann, was ich erwarte oder wie es zumindest war. Liebe ist manchmal auch ein Kreuz. Und in Bezug auf Kinder, mittlerweile habe ich 3, ich weiß, ich werde meine Kinder immer lieben, egal was sie tun, egal wohin sie gehen, egal auf welchem Weg sie gehen. Und das heißt nicht, dass ich alles gut finde, was sie tun. Und ich glaube, so denkt auch Gott über uns. Er liebt uns bedingungslos, aber nicht jeder Weg, den wir gehen, gefällt ihm, weil er sagt, ich weiß, dass es nicht gut für dich ist am Ende. Der nächste Aspekt, wie du lieben kannst und wie Liebe aussehen kann, so wie Jesus geliebt hast, ist eine verstehende Liebe zu haben. Menschen zu lieben, obwohl du weißt, dass sie eine Schwäche haben. Menschen zu lieben, die anders sind als wir. Nicht in das Bild und Setting, in unsere Gesellschaft vielleicht passen, in unseren Kulturkreis passen. Menschen zu lieben, die einfach nicht so sind wie wir, ist manchmal etwas schwieriger, weil wir uns nicht auf einer Wellenlänge verbunden fühlen, weil wir uns nicht irgendwie auf Augenhöhe fühlen und wir haben es schwerer, sie irgendwie an uns ranzulassen oder irgendwie mit ihnen eins zu werden. Aber verstehende Liebe ist zu lieben, obwohl du den anderen siehst und er schwächer ist oder Schwächen hat oder Dinge tut und macht oder vielleicht ein bisschen anders riecht oder was auch immer, wo du sagen würdest, das passt mir nicht so gut. Das ist eher etwas gewesen, worin ich mich nicht sehe oder mich nicht identifiziert habe. Gott möchte, dass wir, du und ich, reale Menschen lieben, so wie er Menschen liebt. Nicht abhängig von einer Idealvorstellung von Menschen. Deswegen liebe ich Gemeinde, weil Gemeinde ein Ort ist, an dem verschiedenste Menschen zusammenkommen, unabhängig von ihrer Nationalität, von ihren Kulturen, von ihrer Prägung her, egal woher sie kommen gemeinsam zusammen und begegnen einem Gott, lieben einen Gott und laufen einem Gott nach. Aber sind wir mal ganz ehrlich, schau dir einfach deinen Freundeskreis an. Vielleicht bist du eine Person, die da überhaupt keine Grenzen hat und voll offen ist, aber in der Regel hängen wir ziemlich viel ab mit Menschen, die ähnlich sind wie wir, die ähnlichen Interessen haben wie wir. Und das ist auch grundsätzlich nichts Falsches. Aber wenn wir kategorisch uns verschließen vor all dem, was ein Stück weit anders ist, glaube ich, nehmen wir uns einen Segen und auch einen Teil davon weg, wie wir Liebe praktisch weitergeben können. So sollten wir verstehen, dass Liebe den anderen versteht in seiner Schwäche, in seiner Not, in seiner Situation. Und eines der größten Dinge, wie wir lieben können, ist verzeihende Liebe. Jesus liebte, obwohl jeder von uns ihn verleugnet und verlassen hat. Gut, jetzt kannst du sagen, ja, das war vor 2024 Jahren, Jascha, ich war da noch gar nicht geboren. Gut zu wissen, ich auch nicht. Wenn du da geboren wärst, interessante Angelegenheit. Jeder von uns ist angewiesen auf die Gnade und die Vergebung Jesu Christi. Jeder von uns ist darauf angewiesen, dass Jesus uns verzeiht und vergibt für das, was wir getan haben. Denn an einem Punkt unseres Lebens haben wir alle rebelliert und haben wir alle gesündigt, wie das Wort Gottes es sagt, den Auftrag verfehlt, in einer harmonischen Beziehung mit Gott zu leben. Und einzig und allein der Tod von Jesus Christus und seine Vergebung am Kreuz, durch das Kreuz für dich und für mich, hat den Weg freigemacht, dass wir zum Vater treten können, versöhnt mit Jesus. Das Abendmahl ist das Sinnbild des Opfers von Jesus, was er gebracht hat am Kreuz. Sein Leib gegeben für uns, sein Blut vergossen, damit wir rein sein dürfen vor Gott. Wenn du Sünde in deinem Leben hast und das wie Flecken auf diesem T-Shirt erscheinen würde, legt sich das Blut von Jesus Christus wie ein weißer Schleier um all das, verdeckt es, sodass du vor dem Heiligen Vater treten kannst und Jesus sagen kann, dies ist wie ich, mein Sohn, mein Kind, meine Tochter, gerettet durch mich, durch das, was ich getan habe, wenn du Jesus nachfolgst. Und so sollen wir auch lieben, bereit sein, immer wieder zu vergeben. Denn Liebe ohne Vergebung ist absolut sinnlos, Freunde. Eine Liebe ohne Vergebung ist absolut sinnlos. Sie macht keinen Sinn. Wenn Vergebung nicht Teil deines Lebens ist, dann wirst du bitter werden, dann wirst du voller Dunkelheit in deinem Herzen sein, weil Unvergebenheit ist wie ein Geschwür, wie ein Krebs, was sich innerlich groß macht, groß frisst und nicht zulassen kann, dass deine Liebe in deinem Herzen größer wird, sondern sie wird sie klein halten, kleiner machen und am Ende des Tages dich von Gott komplett trennen. So, du wirst nicht lieben können, ohne zu vergeben. Denn Jesus liebte jeden Einzelnen, obwohl er verlassen, verleugnet, bespuckt, geschlagen, 39 Mal mit einer Geißel geschlagen wurde, eine Dornkrone aufgesetzt bekommen hat, ein riesiges Kreuz getragen hat, woran er am Ende gehangen hat. Jesus sagte am Kreuz, was seine Wahn sei, diese berühmten Worte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hey, ganz ehrlich, wenn mich jemand so an ein Kreuz schlagen würde, das wären die letzten Worte, die ich wahrscheinlich sagen würde. Aber Gott sei Dank folge ich einem Gott nach, der anders ist als ich. Ich brauche nämlich seine Rettung. Punkt Nummer 2, wieso eigentlich lieben? Wenn wir lieben, bist du Gott am allerähnlichsten. In Mose 19 und 18 und Galater 5 und 14 steht es dasselbe im Grunde, kannst du nachlesen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So wie du dich liebst, so sollst du andere lieben. Und warum ist Gott die Liebe untereinander so wichtig? Johannes 13, 35, ich wiederhole es noch einmal, es macht es sehr gut deutlich. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus will, dass die Welt an der Liebe untereinander erkennt, wer wir sind. Nicht nur an einem Gebäude, sondern an dem, wie wir untereinander sind. Meine Frage für dich heute ist, wie liebst du untereinander? Vielleicht hinterfragst du mal Gedanken, vielleicht hinterfragst du mal Ansichten, vielleicht hinterfragst du mal bisher gegangene Strecke und fragst dich einfach mal reflektierend selber, wie habe ich bisher geliebt? Und repräsentiert das so, wie Jesus sagt, wie ich lieben soll? Weil der böse Gedanke über die Schwester, über den Bruder, die schlechten Worte, die vielleicht mal über deine Lippen gekommen sind, zeugen nicht von der Liebe, sondern zeugen eher davon, dass du genervt bist wahrscheinlich. Oder irgendwie eine Person nicht ausstehen kannst. Und ganz ehrlich, das kann passieren. Passiert jedem von uns. Es gibt immer wieder Situationen, da gehen mir Menschen auf den Senkel. So, das passiert. Aber wie gehe ich damit um? Gehe ich dann zu Bruder und Schwester XY und sage, wir müssen mal beten, weil ich habe nämlich was erlebt. Und dann rede ich im Namen des Gebets schlecht über die Person. Oder suche mir Gebet dafür, dass ich die nächstmögliche Situation nutzen kann, um mit der Person wieder ins Reine zu kommen. Wir sollen einander auf eine Art und Weise lieben, damit die Menschen sehen, wer wir sind. Warum? Weil wir so Gott und Jesus am allerähnlichsten sind. Ich wusste in dem Moment, wo ich mich bekehrt habe für Jesus Christus, Jesus, ich will mehr so sein wie du. Mich musste keiner motivieren, für Gott zu dienen. Mich musste keiner motivieren, in die Gemeinde zu gehen. Mich musste keiner irgendwie dahin schleifen oder Sonstiges. Es war mein Antrieb. Es war mein innerliches Verlangen danach. Jesus, ich möchte lernen, so wie du bist. Ich möchte mehr sehen, wie du bist. Ich möchte mehr unter den Brüdern und Schwestern sein, mit denen ich unterwegs bin und erfahren, wie es ist, gläubig zu sein. Und diese Zeit tut einem gut, weil was tut Liebe mit einem, wenn du Menschen liebst, mit Menschen unterwegs bist? Es beginnt an der einen oder anderen Stelle auch mal weh zu tun, weil Menschen verletzen sich gegenseitig. Amen. Aber Gott ist viel größer. Amen. Und er bringt uns wieder zueinander. Ein Leben ohne Liebe ist komplett wertlos. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr erleben durfte und lernen durfte. Denn Beziehungen sind Terminsache. Hey, wir leben in einer Welt, die super schnelllebig ist. In einer Welt, wo Social Media viel Zeit am Tag eingenommen hat, vor allem bei jüngerer Generation, und viel Zeit dafür drauf geht. Und Beziehungen sind Terminsache, weil wenn du dir, also zumindest bei mir, wenn ich mir keine Termine mache dafür, mich mit Menschen zu treffen, dann ist mein Alltag verflogen. Ey, das glaubst du gar nicht. Früher hat man immer wieder zu mir gesagt, hey, genieß die Zeit, wo du noch klein bist, du wirst schneller größer werden, als du es denkst und so weiter. Und ich stehe heute irgendwann mal, so am Wochenende, wenn wir mal richtig ausschlafen, um 8 Uhr auf, unsere Kinder sind echt entspannt, so 8 Uhr, manchmal sogar 9 Uhr, wenn wir ganz Glück haben, dann waren wir aber meistens nachts irgendwann wach und haben schon mal irgendwie eine Stunde verbracht oder so, stehen dann auf und denken, wow, krass, 8 Uhr, 9 Uhr, der ganze Tag liegt noch vor mir. Und gefühlt einmal blinzelst du weiter und es ist 17 Uhr, 19 Uhr. Und wer hat mir das, also keiner hat mich darauf vorbereitet, dass das so sein wird, wenn ich mal erwachsen sein werde, älter sein werde. Hallo? Ey, die Zeit fliegt nur so dahin. Aber wenn du dir keine Zeit nimmst für Menschen in deinem Umfeld, für die Beziehungen, die es sich lohnt zu pflegen, weil du praktisch Jesus Bild weitergeben kannst, dein Etikett, der Inhalt zusammenpasst, hey, dann wirst du auch keine Zeit haben, dich mit irgendwelchen Menschen zu treffen. Jesus war das so wichtig, dass er viel, viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht hat. Gut, wir können uns natürlich nicht 1:1 vergleichen mit der Zeit, in der Jesus unterwegs war, das weiß ich. Jeder von uns hat einen Job, jeder von uns hat Arbeit, aber hey, ich bin Pastor. Und wenn es für mich schon an einem Punkt ist, wo ich sage, ich muss mir das einplanen, mich mit Menschen zu treffen, dann wie viel mehr wird es wahrscheinlich für den einen oder anderen von euch wichtig sein, das einzuplanen? Denn ich bin freigesetzt für meinen Dienst, für meine Arbeit, für meine Berufung. Aber jeder von euch wahrscheinlich hat irgendwo einen Job, irgendwas zu erledigen, Kinder, Haushalt, alles Mögliche. Und wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen dafür, dann werden wir auch keine Zeit dafür haben. Gott lieben und Gott Menschen lieben. In Matthäus 22, 37 bis 44 ist im Grunde das die Aussage. Denn Leben, ein Leben ohne Liebe ist wertlos. Mutter Teresa sagte, es kommt nicht darauf an, was sie tun, sondern mit wie viel Liebe wir es tun, du es tust. Es kommt darauf an, mit wie viel Liebe du etwas tust und nicht, was du tust. Und du kannst die Dinge, viele Dinge lieblos tun, oder eine Sache mit ganz viel Liebe tun. Und am Sterbebett, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, am Sterbebett jucke ich mich nicht dafür, was ich auf dem Bankkonto habe. Es ist mir völlig egal, wie viele Auszeichnungen eingerahmt über meinem Bett hängen. All das ist für mich am Sterbebett völlig belanglos. Das Einzige, was zählt, sind die Menschen, die da drum herum stehen, mit denen ich Beziehung hatte, mit denen ich Freundschaft hatte, die ich geliebt habe, die mich zurückgeliebt haben, mit denen ich unterwegs war, mit denen ich das Leben geteilt habe. Einzig und allein das zählt am Ende des Tages, wenn wir am Sterbebett sind. Und ich sag mal so, wir alle werden dahin kommen. Die einen ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später, hängt vom Alter ab in der Regel, aber wir alle kommen dahin. Und jetzt ist halt die Frage, lebe ich mein Leben einfach so weiter und nehme ich die Dinge so, wie sie sind, oder kann ich noch eventuell ein Turnaround machen und was verändern an der Art und Weise, wie ich unterwegs bin? Denn wenn du Liebe gibst, wirst du Liebe zurückerhalten. Wenn du Liebe aussehst, wirst du Liebe ernten. Und der beste Ausdruck von Liebe ist es, Zeit zu haben. Denn Zeit ist begrenzt. Jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag. Jeder einzelne von uns. In der Regel arbeiten wir 8 davon, meistens sogar 10 mit Rück und hin und zurück und so weweiter. Im besten Fall schläfst du 8 davon so. Alle Eltern, ich kenne euer Leiden gerade. Und ein paar Stunden bleiben dann noch mit ein bisschen Freizeit, bisschen dies, mal den und den. Und dann bleiben da noch Freunde, Bekanntschaften, Menschen, Gemeinde und all das, wo ihr auch noch drin ist. Du merkst, wir haben wenig Zeit in unserem Leben. Es ist nicht viel. Und je älter du bist, desto mehr wirst du feststellen an dem Punkt, an dem du bist, ja, das Leben ist echt kurz. Wenn ich zurückschaue, die Zeit ist schnell vergangen. Die Zeit vergeht immer schneller, vor allem je älter du wirst. Wie können wir geben, ohne zu lieben? Ich glaube, du bist nicht in der Lage, etwas zu geben, ohne zu lieben. Wir können etwas geben, ohne zu lieben. Ich könnte diesen Mais hier an jemanden verschenken, der gern Mais hat am Ende. Und ich muss diese Person jetzt nicht lieben. Okay, ja, du magst Mais, gerne, kein Problem. Ich schenke dir gerne Mais. Aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Wenn du liebst, dann wirst du immer geben. Wahre Liebe basiert darauf, dass dein Herz sich danach sehnt, etwas zu geben. Bist du bereit zu lieben? Denn Liebe hat auch seinen Preis. Johannes 3,16. Gott war bereit zu lieben und aufgrund dieser Liebe hat Gott seinen eigenen Sohn gegeben. Weil er die Welt so sehr geliebt hat, hat er seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, gerettet sind und nicht verloren gehen. Und ich rate dir und ich würde mich so darüber freuen, wenn du heute sagst, ich will anfangen, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Warum? Weil wir nicht wissen, wie unser Morgen aussieht. Du nicht, wir kennen unseren nächsten Tag nicht. Wir kennen den Verlauf dieses Tages nicht. Wir wissen nicht, wie der nächste Tag aussieht, ob wir noch da sind, ob irgendwelche Krisen ausbrechen. So sollten wir ein Herz dafür haben, jeden Tag in der Volle auszuschöpfen, wie er ist. Wir sollten uns keine Sorgen um den nächsten Tag machen, sagt das Wort, weil der Vater im Himmel versorgt den nächsten Tag. Das wiederum bedeutet aber nicht, und das erwähne ich immer wieder, dass wir irgendwelche dummen Entscheidungen treffen sollten und denken sollen, ach, ich hole mir einfach so einen Kredit, weil ich wollte schon immer so ein tolles, schnelles Auto haben und keine Ahnung, irgendwelchen Urlaube machen und haben am Ende des Monats eigentlich gar kein Geld mehr oder sowas, weil wir denken, ach ja, Gott macht das ja schon, ne? Gott hat ja schon gesagt, er versorgt, ja, er versorgt dich und wenn es nur Brot und Wasser ist, aber er versorgt dich, du wirst schon irgendwas haben. Aber ich rate dir ein bisschen Schinken oder sowas im Kühlschrank, ist auch immer ganz, ganz gut. Eine ganz tolle Idee. Hey, wir sollten den Tag genießen, weil wir nicht wissen, wie der nächste Tag aussieht. Und genauso, und das möchte ich heute hervorheben, ist auch Gemeinde. Oder ist auf Gemeinde auch genauso bezogen. Das Lighthouse hat ein Etikett. Das Lighthouse, die Lighthouse Church Wilhelmshaven hat ein Etikett, was auf ihr draufsteht. Allein euer Name gibt euch ein Etikett. Wusstet ihr das? Dass der Name im Grunde auch aussagt, wer ihr seid. Ein Leuchtturm, ein Lichthaus, ein Ort, der abstrahlt und Menschen zu sich heranzieht. Und dieses Etikett gibt euch ein Stück weit auch eine Verantwortung, in der ihr unterwegs seid. Und die liegt jetzt nicht nur bei Viktor, Eike, Günther, Rita oder wer auch immer hier in der Gemeinde Verantwortung trägt, die Leiter und Teamleiter, sondern bei jedem Einzelnen, der in dieser Stadt, in diesem Umkreis sich dem Lighthouse zugehörig fühlt. Ihr alle, ihr seid dafür verantwortlich, dass das Etikett genau das aussagt, was auch drin ist. Denn am Ende des Tages können 2 Leute hier sagen, hey, wir lieben jeden Einzelnen, so wie Jesus uns geliebt hat, so wie wir uns lieben, lieben wir den anderen. Aber wenn alle anderen sagen, nö, da machen wir nicht mit. Also von Liebe habe ich noch nie was gehört und ich will niemanden lieben, sondern ich will einfach nur herkommen und ich will ein bisschen genießen und so. Aber alles andere, was eigentlich aussagt, ich bin kein Jünger Jesu Christi, das mache ich auf jeden Fall. Hey, dann wird ein Etikett drauf sein, aber spätestens, wenn jemand hier reinkommen wird, wird er sehr, sehr schnell feststellen, die leben nicht das, was sie eigentlich nach außen hin ausstrahlen wollen. Und es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde verstehen, was ist unsere Rolle und wer sind wir in dem Auftrag von Jesus Christus. Keiner von uns kann all das erreichen, was wir gemeinsam erreichen wollen. Hey, schau mal, diese 50, 60 Leute, die irgendwie hier sind, du alleine weißt, dass du länger brauchen wirst, wenn du am Ende alle Stühle zusammenpackst. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir wollen diese Stühle nach hinten räumen. Einer wird sehr lange brauchen. Wenn alle einen Stuhl oder zwei anpacken, sind wir innerhalb von einer Minute fertig. Richtig? Und genauso geht es um den Auftrag von Jesus Christus, den er uns als Gemeinde gegeben hat. Wir sollen der Welt das Evangelium predigen, Menschen zu Jüngern machen, sie taufen auf seinen Namen, hinzutun zur Gemeinde und sie lehren zu halten, was er uns geboten hat. Das ist sehr viel einfacher, wenn alle mitmachen. Wusstest du das? Es ist sehr viel effektiver, wenn alle mit dabei sind. Es ist sehr viel spaßiger sogar, wenn alle Bock darauf haben. Stefan und ich, wir treffen uns jeden Mittwoch gemeinsam in der Gemeinde und haben dort einen Bürotag, okay? Und er beginnt bei uns in der Regel meistens mit ein bisschen Frühstück, wir holen uns irgendwie was, essen zusammen, tauschen uns aus und dann gehen wir jeder in seine Bereiche, ich in mein Büro, er in sein Büro und wir arbeiten an den Dingen, an denen wir zusammenarbeiten. Und es macht viel mehr Spaß, gemeinsam diesen Tag zu erleben, als alleine den Tag zu erleben. Es macht viel mehr Spaß, mit Menschen gemeinsam an einer Sache zu arbeiten, als alleine in einer Sache zu arbeiten. Und der Erfolg wird geteilt am Ende, aber wir wissen, wir haben doppelten Erfolg erreicht, weil wir gemeinsam mit Gott unterwegs sind. Und genauso ist auch Gemeinde. Bei uns in der Gemeinde, hey, wir lieben es, gemeinsam irgendwelche Dinge auf die Beine zu stellen. Nach Heiligabend, ich weiß nicht, wie euer Heiligabend aussah, aber bei uns danach, wir hatten so ein paar Elemente dabei mit Knallelementen und Konfetti und so weiter. Das Ding sah aus, als ob da die wildeste Party gefeiert wurde, der Saal, okay? Überall Goldkonfetti. Stühle standen hin, waren hingeschmissen. Überall waren irgendwelche Lichter, Knicklichter und so weiter, die wir verteilt haben, ausgestreut. Ein riesiges Tohuwabohu. Ich glaube, wir haben einen Einblick darin bekommen, wie die Welt aussah, bevor Gott gesprochen hat und alles in Ordnung gebracht hat. So sah der Gemeindesaal ein bisschen aus. Wir sind da reingekommen und dachten, oh Gott, wir werden bis zum nächsten Sonntag niemals fertig. Aber wir waren irgendwie, ich glaube, um die 10 Leute oder sowas sind zusammengekommen unter der Woche und wir haben mit einem Spaß und einer Freude und einer Leidenschaft zusammen den Staubsauger geschwungen, Stühle weggestellt, zusammengeräumt, alles vorbereitet, eigentlich sogar noch schöner und besser und sauberer gemacht, als es vorher war. Und wir waren am Ende nach 2,5, 3 Stunden ungefähr fertig. Und keiner von uns hat gedacht, boah, jetzt habe ich 3 Stunden hier verbracht und habe sauber gemacht. Sondern jeder hat gesagt, boah, geil, wann machen wir das wieder? Jeder dachte sich, Mann, hat das Spaß gemacht. Zusammen was zu machen, ist so viel effektiver, als alleine unterwegs zu sein. Und ich sage dir, keiner von uns kann das erreichen, was wir gemeinsam erreichen können. Und wir sind für Gemeinschaft und das Leben in einer Familie als Christen geschaffen worden von Gott. Gemeinde ist nämlich ein lebendiger Körper, ein lebendiger Organismus, keine Organisation. Etwas, was besteht aus Menschen, die zusammenkommen, keinem Gebäude. Egal, ob es dieses Gebäude gibt, egal, ob es uns in Vena das Gebäude gibt, spielt keine Rolle. Der Leib Jesu Christi ist nicht an ein Gebäude gebunden, sondern an Menschen, die sich als Christen und Nachfolger von Jesus verstehen. Und das zeigt uns wiederum, dass wir gemeinsam unterwegs sind, unabhängig vom Ort, an dem wir sind. Hey, wir sind in Vena, wir sind in Wilhelmshaven, wir sind aber auch in vielen anderen Städten als Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Viele Gemeinden an verschiedenen Orten mit demselben Auftrag, mit derselben Gesinnung, mit demselben Gott unterwegs, aber eingesetzt von Gott in unserer Stadt, um Licht und Salz zu sein, ein Leuchtturm zu sein und Menschen zu ziehen und hineinzuführen in ein ewiges Reich. Und genauso ist dieser Leib, den die Bibel davon spricht, dass die Gemeinde der Leib Jesu Christi ist, ein Leib, der viele Glieder hat, wird beschrieben. So, ich habe einen Leib, ne? Ich habe so einen Körper, so eine Masse, die wird gehalten von Knochen, ein paar Muskeln hier und da, eine Menge Haut, all das. So wird gehalten und ich habe Arme, ich habe Finger, ich habe Beine, ich habe Ohren, Augen, all das. Und stell dir vor, du bist irgendein Teil von diesem Körper. Der Arm, also jetzt nicht von meinem, ne? Stell dir einen anderen Körper, von deinem Körper, von mir aus. Weirder Gedanke irgendwie. Du bist mein Arm, mein rechter Arm. Okay? Und dieser rechte Arm, der ist für etwas verantwortlich, der kann etwas tun. Und wenn mein rechter Arm außer Gefecht gesetzt ist, ne, im schlimmsten Fall auch noch irgendwie komplett außer Gefecht gesetzt ist, amputiert werden müsste oder sonstiges, ist mein Körper geschwächt, richtig? Und genauso geht es dem Leib Jesu Christi, wenn Menschen einfach nur da sind. Einfach nur da sind und einfach nur koexistieren und irgendwie hier so hängen wie so ein Ding. Also ganz ehrlich, am besten, wenn es einfach nur hängt, nichts machen kann, nimm es doch einfach ab. Dann hast du es wahrscheinlich einfacher. Hey, wir sind alle angehalten dazu, als Leib von Jesu Christi, als Glieder an seinem Leib, etwas zu tun für ihn. Wie das aussieht, wo das ist, in welchem Bereich das ist, das sollte so sein, wie es uns beliebt. Setz mal meinen linken Arm als meinen rechten Arm ein. Ist eine schlechte Idee. Erstens kann ich nicht so gut greifen, das würde komisch aussehen und er hätte nicht ansatzweise so viel Kraft, weil ich bin Rechtshänder. Okay, alles, was ich tue, in der Regel mache ich mit meiner rechten Hand. Wenn ich es versuchen würde, mit meiner linken Hand zu tun, dann würde es nicht gut funktionieren. Aber damit ich herausfinden kann, als Teil von Jesus, als von seinem Leib, was zu tun, muss ich erstmal anfangen, irgendwas zu tun. Muss ich erstmal anfangen, ein Bestreben danach zu haben, Gott, ich will dir dienen, setz mich ein da, wo du mich haben möchtest. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das umsetzen, dann wird immer mehr anfangen, das Etikett, das, was draufsteht, auch zu dem Inhalt zu passen, den wir verkörpern wollen und sollen. Aber trennst du das eine vom anderen, geht's nach hinten los. Beispiel, ich gebe euch mal ein Beispiel von einem Landstreicher und der Suppe. Ich weiß nicht, kennt das einer von euch? Es waren einige Landstreicher zusammengekommen. Jeder hatte etwas anderes erbettelt. Ein Stück Fleisch, etwas Salz, verschiedenes Gemüse und vieles mehr. Sie treffen sich und beschließen, alle Zutaten zusammenzuwerfen und eine leckere Suppe daraus zu kochen. Am Ende schauen sie enttäuscht in den Topf. Dort kocht nur Wasser. Denn jeder Einzelne dachte sich, wenn ich meine Zutat für mich behalte, bemerkt das keiner. Ich kann satt werden und habe meinen Teil immer noch für mich. Auf diese Art kam gar keine Suppe zustande und keiner konnte seinen Hunger stillen. Und genauso ist es in der Gemeinde auch. Wenn wir einfach nur zusammenkommen, als so lecker Konsumenten, die einfach sonntags kommen, um zu genießen und irgendwas zu empfangen, okay, dann geben wir nicht den Teil hinzu, den Gott uns anvertraut hat. Jeder von euch, und das sage ich euch, weil ich es weiß, hat eine Gabe von Gott zuteil bekommen, die er euch anvertraut hat, weil er euch liebt und weil er sehen will, wie du das, was du hast, einsetzt, damit sein Leib, sein Körper, das Leithaus Wilhelmshaven, ganz konkret gesprochen, daran wächst und erblüht, nicht zu deinem Vorteil, nicht zu meinem Vorteil, nicht zum Vorteil von irgendeinem Leiter, sondern einzig und allein aus dem Sinnaspekt, Gott, ich will dir dienen. Ich muss nicht, ich will es, weil ich verstanden habe, wer du für mich bist, was du für mich getan hast. Und aus dieser Motivation heraus sehnt sich mein Herz danach, in dein Reich hinein zu investieren. Ob es Finanzen sind, ob es Kraft, Zeit ist, ob es deine Gedanken sind, ob es deine Begabungen sind, was auch immer es ist. Aber Gott fordert uns heraus, investiere es in da hinein, wofür ich es dir gegeben habe. Und ich will niemanden hier in eine Drucksituation bringen. Hey, wir persönlich bei uns in der Gemeinde, wir haben relativ viele Familien, okay, mit kleinen Kindern. Und oft ist es in Familien mit kleinen Kindern der Fall, dass ein Ehepartner die Kinder vermehrt hat, damit der andere freigesetzt ist für den Dienst. Bedeutet es, dass die Person weniger tut als der andere? Wenn meine Frau mich nicht freisetzen könnte, würde ich heute Morgen nicht hier stehen können. Nur weil sie mir den Rücken stärkt und mir den Rücken deckt, kann ich meinen Dienst tun und können wir unseren Dienst tun. Ich kann sie freisetzen für ihren Dienst und sie kann mich freisetzen für ihren Dienst. Aber wenn wir das nicht tun würden, dann würde der andere nicht das tun können, was er tun kann. Und genauso wertvoll ist ihr Dienst wie der Dienst, den ich hier tue am Ende des Tages. Und so ist es auch für jeden Einzelnen von euch. Und so sagen wir es auch den Müttern und Vätern, die mal uns unterwegs sind, hey, macht euch keinen Stress. Also wenn ihr in einer Lebensphase seid, in der ihr das nicht könnt, aufgrund von Bedingungen, die ihr nicht beeinflussen könnt, Kinder, Krankheit, Job oder was auch immer, dann diene so, wie du es kannst. Und wenn es das Gebet für die Gemeinde ist, aber wirklich beten, nicht nur sagen, ich bete. Die Bibel nennt die Gemeinde die Braut Christi und der Leib Christi. Ich liebe dich, Jesus, aber deine Braut lehne ich ab. Das ist etwas, was wir faktisch wirklich sehen in unserer Gesellschaft. Jesus, ich liebe dich und ich verstehe mich als Christ, aber deine Gemeinde, warum sollte ich denn da hingehen? Mein Sofa ist doch super nice. und morgens um 10 Uhr, 10.30 Uhr in einem Pyjama mit einem Kaffee und einem leckeren Omelette oder sowas vor dem PC oder vom Fernseher, YouTube-Gottesdienst, Livestream von Hillsong, ICF, keine Ahnung, Nachbargemeinde oder sowas, die noch besseren Lobpreis hat. Hey, ist doch viel toller. Und die Frage ist, ist das richtig oder ist das nicht richtig? Ich persönlich verstehe den Leib von Jesu Christi als etwas, was zu Jesus gehört und nicht von ihm zu trennen ist. Ich weiß, dass Jesus kommen wird, um seine Braut irgendwann abzuholen. Er wird diese Gemeinde irgendwann zu sich holen. Diese Gemeinde und jede Gemeinde, die unterwegs ist in seinem Namen. Und wenn ich da sitze als Nachfolger von Jesus, sage, aber diese Gemeinde, deine Braut Jesus, liebe ich nicht. Pass mal auf, wenn du sagen würdest, irgendwas Schlechtes über meine Frau, ey, dann würdest du mich kennenlernen als ihr Ehemann, weil ich sie über alles liebe, weil ich alles für sie tun würde, weil ich weiß, was sie für mich getan hat schon. Und stell dir vor, so würdest du über die Braut von Jesus Christus reden, über seine Gemeinde. Deswegen sollten wir sehr, sehr aufpassen, egal in welchem Kontext wir unterwegs sind, wie wir über die Braut von jemand anderen sprechen und vor allem über die Braut von Jesus Christus. Egal, ob die Gemeinde unserem Bild entspricht oder nicht entspricht. Es ist so, so wichtig, aufzupassen damit, weil Gott immer noch Gott ist. Amen. So ist es entscheidend und wichtig zu wissen, hey, wir müssen, du musst gar nichts. Ne? Also ich will dir nichts als müssen aufdrängen. Das ist mein Muss für mich, weil ich es will. Ich will und wir wollen hoffentlich zum Leib Jesu Christi gehören, weil wir wissen, dass es uns gut tut. Warum verlassen Menschen Gemeinde? Weil sie in der Regel meistens von Menschen enttäuscht werden, von Leitern enttäuscht werden, Erwartungen nicht erfüllt werden, vielleicht auch einen Dienst, den sie gerne tun wollen, nicht mehr tun dürfen. Vielleicht ist es sogar besser für sie, besser für die Gemeinde, aber man versteht es nicht, ist dann enttäuscht und geht einfach und sagt, das ist jetzt nicht mehr mein Zuhause, weil hier darf ich nicht mehr tun, was ich will. Ja, welcome to church, so ist es halt in der Gemeinde, vor allem bei Jesus. Aber ich sag dir, diese Fluchtgedanken, die viele Menschen haben, und vielleicht hattest du das auch schon mal in einer Situation, führen dazu, dass du dich immer wieder als eine Pflanze Gottes rausreizt aus seinem Leib, dich irgendwo anders wieder pflanzt. Deine Wurzeln werden niemals, und das verspreche ich dir, werden niemals tief hineingehen in das Reich Gottes. Sie werden nur oberflächlich wachsen. Und ein oberflächlicher Wachstum von Wurzeln führt dazu, dass Bäume bei ganz leichtem Wind schon, bei einem kleinen Sturm sofort umknicken, zerbrechen und sterben. Und ich wünsche dir das tatsächlich nicht. Ich wünsche dir, dass deine Wurzeln tief hineingehen in Gottes Reich und durch eine Gemeinde, in der du dich verbindlich einbringst. Und egal was kommt, egal wer dich verletzt, egal was passieren wird und könnte, du weißt, was dein Fundament ist. Du bist verwurzelt in Gottes Reich, Teil seines Leibes, ein Glied an seinem Körper und trägst dazu bei, dass sein Reich wächst, unabhängig von den Menschen um dich herum, unabhängig von der Situation. Es gibt Situationen, da sollte man besser die Gemeinde verlassen. Ich bin da voll mit dir. Es gibt Situationen, vor allem theologischer Natur und so weiter und so fort, wo man vielleicht die Gemeinde verlassen muss, weil ihr Lehre oder sonstiges der Fall ist, wo die Gemeinde auf einem Weg ist, keine Ahnung, was auch immer. Es gibt Gemeinden, wo ich sagen würde, geh da auf jeden Fall nicht hin. Die gibt es und davor sollten wir uns in Acht nehmen. Es gibt Bewegungen, da sollten wir vorsichtig sein. Die bezeichnen sich als Leib Jesu Christi, aber predigen nicht das Wort von Jesus Christus. Und da ist es wichtig, aber grundsätzlich in jeder Situation, wir halten das aus, wo wir sind, weil wir wissen, dass wenn wir es aushalten, Jesus Christus unser Leben segnen wird, unseren Dienst segnen wird und wir mit unseren Geschwistern einen größeren Unterschied machen werden. Ein Christ ohne Gemeinde ist wie ein Kind ohne Familie. Epheser 2,19. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Kind von Jesus Christus gehörst du zu einer himmlischen Familie, bist hinzugetan zu Brüdern und Schwestern. Hey, wir kennen uns ja alle noch nicht richtig so, mal hier und da gesehen, aber ich weiß, ihr seid Brüder und Schwestern von mir, mit denen ich unterwegs bin, mit denen ich einen Gott nachfolge und die ich liebe, auf die Art und Weise, wie man sich halt liebt unter Brüdern und Schwestern halt, ne? So, natürlich anders, als ich meine Frau liebe, das ist was ganz anderes, hoffe ich zumindest für die meisten. Brauchen wir nun eine Gemeindefamilie? Ja, weil ich glaube, dass es uns kennzeichnet als Christen. Eine Gemeindefamilie kennzeichnet dich und mich als Christen, Und wenn ein Körperteil leidet, dann leidet der Rest mit. Und ich sagte, ich bin sehr dankbar für Freunde um mich herum, denen ich mich offenbaren kann, wenn es mir nicht gut geht. Auch als Pastor gibt es Zeiten, da geht es mir nicht gut. Jeder von uns hat das. Ob es nun familiär ist, ob es nun in Situationen ist, ob es Situationen ist mit unseren Kindern. Aber ich bin dankbar für Menschen um mich herum und die hättest du nicht, wenn du alleine für dich leben würdest in deinem Glauben. So eine Gemeindefamilie ist entscheidend wichtig, damit wir wissen, dass wir mit unterwegs sind und dass wir Menschen um uns herum haben, die sich um uns kümmern. Wie sieht das nun aus? Jeder hier, der hier ist, sollte den anderen so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Gelingt uns das faktisch immer? Nicht so wirklich. Eike hat es erkannt, das ist sehr gut, Eike. Aber wir können anfangen, mehr und mehr uns mit Menschen zu unterhalten und Beziehungen zu pflegen, mit denen wir vielleicht noch nicht unterwegs waren. Wir können mehr und mehr uns dafür entscheiden, Gott, ich bin bereit dafür, mich zu öffnen, dahingehend, mehr Beziehungen zu haben. Weil ich sagte, die Menschen, die neu in diese Gemeinde kommen, und ich weiß nicht, ob du heute Erstbesucher bist in dieser Gemeinde, sei herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig darüber, dass du da bist. Ich freue mich riesig darüber, dass du da bist. Und ich hoffe und bete, dass du dich willkommen und zu Hause fühlen darfst. Weil wir glauben, dass zu Hause, Kirche, ein Zuhause ist für jeden Einzelnen, der Gott sucht und Menschen sucht, mit denen er unterwegs ist. Dass diese Gemeinde ein Ort sein wird, wo Menschen, die hierher kommen, nicht übersehen werden, weil wir immer mit denselben Menschen sprechen, mit denen wir sprechen, sondern weil wir Menschen sehen, die in unser Haus kommen, die Gott wichtig sind und wir, deine Gemeinde, du bist Gastgeber hier. Amen. Und wenn ich Gastgeber hier bin, dann kümmere ich mich um die Menschen, die in mein Haus kommen. Wir wissen, es ist Gottes Haus, aber uns anvertraut, damit wir darin dienen. So, es ist entscheidend wichtig, wie wir unterwegs sind und wie wir das praktisch auch lieben. Menschen zu sich nach Hause einzuladen. Ich weiß nicht, ob dir jemand ist, der das häufig tut. Ich liebe Menschen, die ihr Haus immer öffnen für andere Menschen. Ich genieße das, weil ich liebe es, erstmal bei Menschen zu Hause sein, so die zu kennenzulernen, wie sie wirklich sind. Aber ich finde es auch grandios, wie Menschen unterwegs sind, die ihr Haus offen haben für andere Menschen. Die es öffnen, damit Menschen Segen mitnehmen können, in Gesprächen und in Beziehungen unterwegs sein können. Es ist ein Weg, wie du Liebe praktisch weitergeben kannst. Denn Jesus hat uns einen Auftrag gegeben in Johannes 13, 20. Ich versichere euch, wer meine Boten willkommen heißt, der heißt mich willkommen. Wer mich willkommen heißt, der heißt mein Vater willkommen, der mich gesandt hat. Hey, wenn du Menschen aufnimmst in dein Haus, die Jesus gesendet hat, Menschen, die in der Gemeinde mit dir unterwegs sind, Menschen, die im Glauben auch weiter unterwegs sind, Menschen, mit denen du unterwegs bist, Menschen willkommen heißt in deine vier Wände und ihnen weitergibst, was Jesus dir gegeben hat, dann wirst du Jesus immer und immer mehr repräsentieren, auch durch dein Haus. Dann wird das Label, was auf deinem Leben steht, etwas sein, was dich prägt. Und eine Gemeindefamilie hilft uns, geistlich stark zu sein. Ist das richtig? Du wirst nur durch aktive Teilnahme am Gemeindeleben ein geistlich erfülltes Leben haben. Ich erzähle euch mal einen Witz. Ein Pastor wurde einmal gefragt, wie viele Mitglieder seine Gemeinde hat, wie viele aktive Mitglieder es seien. Sie sind alle aktiv, antwortet der Pastor nach kurzem Überlegen. Die eine Hälfte arbeitet für mich, die andere Hälfte arbeitet gegen mich. Du wirst geistlich stark werden im Glauben, indem du das Wort Gottes liest, betest, in seinem Haus für ihn dienst und dich ermahnen lässt, andere ermahnst, mit anderen unterwegs bist und die Lasten des anderen trägst. Wenn du anfängst, Menschen zu begleiten im Glauben, wirst du daran selber wachsen. Es fühlt sich so an, als ob du Last von jemandem trägst, aber diese Last wird dazu führen, dass du stärker wirst. So, ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, es gibt immer wieder Höhen und Tiefen, aber ich weiß, wenn ich regelmäßig dorthin gehe, werde ich ein Wachstum meiner Muskulatur sehen. Und bevor ich das sehe, merke ich, dass ich mehr Gewicht stemmen kann. So, das ist das erste Zeichen dafür. Und genauso ist es auch mit deinem geistlichen Leben. Je mehr du dich trainierst in allen Bereichen, desto mehr wirst du wachsen in diesen Bereichen. Amen. Und ich möchte zum Ende kommen und ich würde euch bitten, mit mir gemeinsam aufzustehen, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Ich Ich weiß nicht, an welchem Punkt du bist, aber vielleicht bist du auch immer wieder versucht, in Sünde zu fallen. Eine Gemeindefamilie hilft dir, nicht rückfällig zu werden in der Versuchung. Denn der Teufel, und das ist der Widersacher Gottes, hat ein Ziel, dich zu isolieren vom Reich Gottes, von Menschen, die mit dir unterwegs sind, die für dich beten, die für dich einstehen, die dich auch mal ermahnen, wenn sie feststellen, dass du nicht richtig unterwegs bist. Das ist das Ziel des Teufels. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du bist, ob Versuchung gerade für dich persönlich ein Thema ist, aber ich möchte dir sagen, je näher du an Gott und an seinen Geschwistern, also seinen Kindern, an deinen Geschwistern bist, desto weniger Angriffsfläche wird der Teufel haben, dich aus seinem Reich herauszuziehen. Ich möchte dir heute ein Gebet mitgeben oder beziehungsweise mit dir zusammen für dich beten und jeden Einzelnen einschließen, der heute hier ist und sagt, ich möchte das drin haben, was das Etikett sagt, dem ich nachfolge, das mir aufgegeben wurde oder das mir verliehen wurde. Ich möchte ein Jünger Jesu Christi sein und ich möchte das leben, was mein Etikett sagt. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, denn an der Liebe untereinander wird man euch erkennen. Ich sehne mich immer und immer wieder danach und es ist ein Gebet, was Joyce und ich regelmäßig beten. Wir wollen so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und wir wollen auf die Art und Weise Menschen lieben, wie wir uns selber lieben. Das ist nicht immer von heute auf morgen sofort machbar und alles ist nicht immer easy. Aber du musst erstmal eine Entscheidung treffen, dahingehend zu sagen, ich will das. Und wer heute hier ist und das möchte, der hebt einmal bitte mit mir die Hand. Und den möchte ich gerne ins Gebet einschließen. Das sind alle fast. Schon mal gut zu wissen. Herr, ich würde dich einladen, dein Herz zu öffnen für das, was Gott sprechen möchte. Wenn du heute hier bist und noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann würde ich dich einladen, diese Entscheidung heute zu treffen. Ich weiß nicht, in was für einer Art und Weise hier der Raum für ist, aber ich würde dich einfach einladen, wenn du eine Entscheidung für Jesus Christus treffen möchtest. Das heißt, zu ihm sagen willst, Jesus, ich möchte dein Nachfolger sein, dein Jünger sein. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte mein Leben hinter mir lassen und ein neues Leben mit dir beginnen, Jesus, als mein Herrn und Leiter, als der, der mich führt und leitet in allen Lebenssituationen. Dann würde ich dich einladen, nach dem Gottesdienst oder in der Lobpreiszeit einfach zu mir nach vorne zu kommen oder zu Victor oder jemandem, den du kennst, dem du vertraust und das weiterzugeben, denn dann sprechen wir ein Übergabegebet und übergeben dein Leben in Jesu Christi Hand. Und für all die anderen möchte ich beten und wenn du magst, darfst du gerne deine Hände so ausstrecken und Gott auch ein Zeichen dahin geben, dass du gerne von ihm etwas empfangen möchtest. Jesus, ich danke dir für meine Brüder und Schwestern hier. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der sich aufgemacht hat, Herr, von dir zu empfangen. Und ich bete, Gott, dass du in diesem Moment deinen Heiligen Geist sendest, Herr, und uns erfüllst mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit, dass du in unsere Nöten hineinkommst, in unsere Sorgen hineinkommst und uns von innen heraus anfängst zu verändern. Herr, wir wollen so lieben, wie du geliebt hast. Herr, wir wollen so sein, wie du bist. Herr, wir wollen so unterwegs sein, Gott, wie du unterwegs warst. Menschen geliebt hast, dir Zeit genommen hast und wir beten, Jesus, Herr, dass du uns neu ausrichtest, Herr, auf deine Güte und deine Gnade. Herr, dass es mehr Teil unseres Lebens wird. Herr, ich bete, dass du den Einzelnen, die heute hier sind und Vergebung aussprechen müssen, Herr, dass du ihnen hilfst, dass sie vergeben und Vergebung annehmen, Gott, da wo sie es brauchen, Herr. Ich bete, dass Sünde keine Kraft hat mehr über uns. Ich bete, dass dein Geist in unserer Mitte regiert und wir erfüllt werden von ihm und geleitet werden von ihm. Und Herr, ich bete auch für jeden Einzelnen, der heute einen Entscheidung für dich treffen möchte und treffen sollte, weil er merkt, dass du angeklopft hast am Herzen, Herr. Schenk du Mut und schenk du Kraft, Jesus, die Schritte zu machen, Herr, sich zu bekehren, die Taufe zu vollziehen. In deinem herrlichen und grandiosen Namen, Jesus, beten wir das, denn du trägst den Namen über alle anderen Namen. Amen. Amen. Amen.